Grüß Gott und herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen Doris Frey. Ein herzlicher Willkommensgruß auch an alle, die uns über die UKW-Frequenz 92,4 im Großraum in München hören und über das digitale Radio DAB Plus fast schon bundesweit. Schön, dass Sie alle in dieser Stunde mit dabei sind. Der Mensch, er ist dazu geschaffen, Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaft zu leben. Kein Mensch kann auf Dauer ganz allein leben und auch nicht überleben. Wir sind sozusagen aufeinander angewiesen, ergänzen uns und vieles mehr. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Das ist nicht nur in ganz weltlichen Bereichen so, sondern auch im Glaubensleben. Denn wie hieß nochmals das Motto beim Papstbesuch 2006 in Deutschland? Wer glaubt, ist nie allein. Der Baptistenprediger Robert Clifford Chapman aus dem 19. Jahrhundert hat einmal gesagt, ich zitiere, die Gemeinschaft der Versammlung Gottes bringt uns viel Freude und Trost. Dennoch sind wir hier nicht auf Rosen gebettet, denn gerade in der Gemeinschaft der Gläubigen kommen deren Fehler und Schwachheiten zum Vorschein. Zitat Ende. Ja, das Leben in Gemeinschaft ist nicht immer ein Honiglecken. Manchmal kann es auch ziemlich mühsam, anstrengend und herausfordernd sein. Doch was ist eigentlich Gemeinschaft? Oder mehr noch, was ist wahre Gemeinschaft? Wodurch kommt sie zustande und was trägt sie? Diesen Fragen gehen wir heute mit unserem Referenten Pfarrer Dr. Aniel Rickenmann aus Oberdorf in der Schweiz nach. Grüß Gott, Herr Pfarrer Rickenmann.
Ja, grüß Gott, Frau Frey.
Herr Pfarrer Rickenmann, unsere heutige Sendung trägt den Titel Der Heilige Geist als Stifter von Gemeinschaft. Und ganz grundsätzlich mal die Frage, offensichtlich, wenn wir den Titel lesen, dann ist ja echte Gemeinschaft erst nach Pfingsten möglich geworden. Stimmt das so?
Nun, natürlich ist die Gemeinschaft mit Gott an sich schon Gemeinschaft, also sonst wäre sie im Alten Testament nicht möglich gewesen. Aber im allervollsten und eigentlichen Sinne darf man da ja wirklich Ja sagen. Natürlich hatten die Jünger in dem Sinn ein Privileg, als dass sie Christus als Person sahen, aber in eigentlicher Weise dann, nachdem Christus in den Himmel zurückgekehrt ist, ja, ist es nach Pfingsten gewesen.
Der Heilige Geist als Stifter von Gemeinschaft, das ist das Thema unseres heutigen Nachmittags. Wir freuen uns schon auf Ihre Auslegungen. Bitte schön.
Herzlichen Dank, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, auch von meiner Seite Ihnen ein herzliches Willkommen. Wir wollen in drei Schritten miteinander heute ein bisschen dieses Geheimnis christlicher Gemeinschaft anschauen. Wenn ich sage Geheimnis, hat es etwas damit zu tun mit der Grundlegung dieser Gemeinschaft. Und das ist zugleich auch der erste Abschnitt, den ich mit Ihnen ein bisschen meditieren möchte. Hier geht es um die Grundlegung von Gemeinschaft in einer geistlichen Wirklichkeit. Man könnte auch sagen Grundlegung christlicher Gemeinschaft in der göttlichen Wirklichkeit. Der zweite Abschnitt wird dann kurz über das Urbild von christlicher Gemeinschaft gehen und der dritte Abschnitt dann über den Aufbau von Gemeinschaft. Nun, zu diesem Thema der Grundlegung von christlicher Gemeinschaft möchte ich Ihnen einen Ausschnitt aus dem Johannesevangelium zitieren, und zwar aus dem Kapitel 14, die Verse 9 bis 26 ausschnittweise und ebenso aus Kapitel 17, Verse 1 bis 26 ausschnittweise. Ich möchte Ihnen diese Verse in Ruhe vorlesen und mit Ihnen dann ein paar Überlegungen anstellen. So heißt es also im Johannesevangelium. Schon so lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Alles, Um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater und ihr seid in mir und ich bin in euch. Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Dies sagte Jesus, und er erhob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich gehe zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. So sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Soweit also diese schöne Stelle aus den Kapiteln 14 und 17 des Johannesevangeliums. Sie mögen sich fragen, warum gerade wählt er eine solche Bibelstelle zu Beginn des Themas Gemeinschaft? Es geht doch um Gemeinschaft hier auf der Erde. Nun, ich denke, dass christliche Gemeinschaft, und die ist ja im eigentlichen Sinne die Kirche, oft heute nur noch funktional verstanden wird. Es ist eine irdische Organisation, die ihre irdischen Interessen, Machtgelüste und so weiter zu vertreten hat. Es sind soziale und historisch gewachsene Strukturen und damit basta. Nun, das ist christliche Gemeinschaft auch, aber sie ist es nicht zuerst und nicht grundlegend. Wenn wir Jesus im gehörten Ausschnitt des Johannesevangeliums ernst nehmen, dann gründet christliche Gemeinschaft und damit auch die Kirche im Leben des dreifaltigen Gottes. Dieses Leben des dreifaltigen Gottes soll die Kirche sicher unvollkommen oder wenn auch unvollkommen in unserer Welt widerspiegeln, damit die Welt glauben kann, sagt Jesus mehrere Male. Aber warum soll denn die Kirche oder eben die christliche Gemeinschaft ein Abbild des dreieinen Gottes sein? Schauen wir auf Jesu Worte. Jesus nennt Gott seinen Vater. Den unsichtbaren Gott der Juden, wie er sich im Alten Testament offenbart, nennt er Abba, lieber Vater. Gott ist also du, ist Person, ist Gegenüber. Dieser Vater wird auf Jesu Bitte hin nach seinem Weggang von der Erde, also seiner Rückkehr in den Himmel, den Heiligen Geist schicken, den Beistand, den Geist der Wahrheit. Gott muss also in sich etwas Lebendiges, etwas Kommunikatives sein. Reine Kommunikation oder Liebe, wie Jesus auch sagt. Also kein unberührbarer, kein einsamer, erratischer Block irgendwo im Weltall, sondern Gemeinschaft. Eins und drei, ein in drei, drei in eins, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist in sich liebende Gemeinschaft, geeint durch das Band der Liebe. Wenn wir die Verse 21 und 23 vom Kapitel 17 von Johannes noch einmal hören, so sagt Jesus da Folgendes. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Das sind zwei Sätze von höchster theologischer Dichte und von inhaltlicher Tragweite, die kaum auslotbar ist. Schauen wir sie schnell an. Zuerst steht da der Aufruf Jesu an alle Menschen, die ihm nachfolgen, eins zu sein. Geeinte Vielfalt, Gemeinschaft. Aber dies bedeutet eben nicht nur ein organisatorischer Akt, beispielsweise der Kirchenverwaltung oder ein Goodwill-Akt der Gläubigen, sondern so wie Jesus in seinem Vater ist und sein Vater in ihm, so sollen die Christen, also ihre Gemeinschaft, die Kirche, im Vater und im Sohn sein. Sie sollen also als Gemeinschaft in Gott leben. Man könnte sich jetzt fragen, ja, was ist denn das da für eine verrückte Aufgabe, die diese Gemeinschaft der Gläubigen haben soll? Eins sein in Gott? Ist das möglich? Verankert im dauernden, lebenserhaltenden Austausch? Ist das nicht unrealistisch oder ein Hirngespinst oder gar eine Überforderung? Schauen wir es kurz an. Ich glaube, es ist nicht unrealistisch. Wenn Gott doch wirklich Liebe ist und uns Menschen liebt, dann gibt er uns auch die Kraft zum Weiterlieben, zum Weiterschenken der Liebe. Und es muss auch nicht ein Hirngespinst sein, wenn es nicht die Idee eines Theologen ist, da es ja aber die Worte Jesus selber sind, dass wir Christen vereint sein sollen im Vater und im Sohn, in ihm selber, wie er im Vater eins ist und doch eigene Person bleibt, dann muss es doch möglich sein. Stellt sich noch die Frage der Überforderung. Ist das nicht eine Überforderung? Ich glaube ebenso wenig, denn Jesus verheißt uns Menschen nach seinem Weggang ja den Beistand, den Helfer und Tröster, den Heiligen Geist, der für immer bei uns Menschen und in uns Menschen bleibt. Er wird uns alles lehren und erinnern, was Christus gesagt hat und uns in die Wahrheit einführen. In dieser Kraft können wir es wagen, in Gott Gemeinschaft zu sein. Wenn ich so ein erstes Fazit ziehen möchte, würde ich sagen, christliche Gemeinschaft gründet in Gottes lebendiger, dreifaltiger, innergöttlicher Gemeinschaft. Diese innertrinitarische Gemeinschaft ist der Urgrund von Kirche und Gemeinschaft überhaupt. Wie wird aber nun diese innertrinitarische Gemeinschaft zur Trägerin einer menschlichen Gemeinschaft? Man könnte sagen, Pflicht durch den Heiligen Geist. Dadurch, dass Jesus seinen Geist durch den Vater sendet. Er ist der Geist der Wahrheit. Er wird bei den Gläubigen sein. Er wird sie alles lehren. Er wird sie immer und überall begleiten. Er ist der Beistand dieser Gemeinschaft der Gläubigen. Er eint die Menschen in Gott durch das Band der Erkenntnis und der Liebe. Biblisch gesehen kann man diese beiden Dinge nicht trennen, Erkenntnis und Liebe. Auch der griechische Philosoph Platon sagt, man kann nur erkennen, was man liebt, und man kann nur lieben, was man auch erkennt. So sagt Jesus im Vers 26 des 17. Kapitels von Johannes, ich habe deinen Namen bekannt gemacht, Vater, und werde ihn noch bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Also gehört das Erkennen und Lieben zusammen. Jesus offenbart Gott, den Vater, als sein Abbild hier auf Erden, und er wird ihn weiterhin bekannt machen durch den Geist in der Gemeinschaft der Kirche, die Garant ist, dass die Welt glauben kann, dass Gott in sich Gemeinschaft ist und Gemeinschaft stiftet durch den Geist. Der Geist ist nämlich das Prinzip der Liebe, das Band der Liebe, das Vater und Sohn eint. Und das, wenn er über die Menschen kommt, also der, wenn er über die Menschen kommt, der Geist also, diese untereinander vereint und sie in der Liebe mit Gott vereint und sie in Gott einfügt. Liebe und Erkenntnis, das heißt einander wirklich kennen und lieben, ist die Grundlage jeder Gemeinschaft und Beziehung. Mit dieser Überlegung möchte ich Sie für einen Moment Ihrer persönlichen Überlegung überlassen. Wir werden ein bisschen Musik hören und dann mit dem zweiten Teil weiterfahren.
Der Heilige Geist als Stifter von Gemeinschaft, das ist heute unser Thema in der Spiritualitätssendung. Gemeinsam mit Pfarrer Aniel Rickenmann aus Oberdorf in der Schweiz betrachten wir dieses Thema und haben in einem ersten Teil über die Grundlegung von Gemeinschaft in einer geistlichen Wirklichkeit gesprochen. Unser Ausgangspunkt war das Johannesevangelium, in dem es auch um die Einheit geht. Wir haben festgestellt, dass Gott in sich liebende Gemeinschaft ist und dass wir, wenn wir Gemeinschaft bilden, wenn wir Gemeinschaft leben wollen, dass wir dies nur in Gott können. Wir Christen sollen im Vater sein und im Sohn sein und deshalb Gemeinschaft in Gott leben. In einem zweiten Teil werden wir uns nun dem Urbild der christlichen Gemeinschaft zuwenden.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Zuhörer, diese Gemeinschaft kann natürlich nicht Selbstzweck in sich für sich sein, sondern diese Gemeinschaft hat den Auftrag, hinauszugehen. Wo aber ist dieses Urbild zu sehen, dieses einen Auftrag erhalten und ihn weitergeben? Ich habe ihn gefunden in der Begegnung der Jünger mit dem Auferstandenen. Ich möchte Ihnen dazu zu Beginn dieser Überlegungen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 36 bis 53 ausschnittweise vorlesen. Es heißt da: Während sie noch darüber redeten, trat Jesus selber in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift. Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden: Sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. Soweit also dieser Ausschnitt aus dem letzten Kapitel des Lukas-Evangeliums. In der Begegnung der Jünger mit dem Auferstandenen und der Verheißung des Geistes, der auf sie herabkommen wird, glaube ich, kann man das Urbild, also den Typus oder das Vorbild von christlicher Gemeinschaft sehen. Warum? Ich möchte mit Ihnen den Text kurz durchgehen. Jesus spricht nämlich zuerst hier die Urbotschaft aus, die Grundbotschaft jeder christlichen Verkündigung, nämlich die Verkündigung, die im Geist Gemeinschaft stiftet. Er sagt nämlich, so steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Dies ist die Urbotschaft aller christlichen Glaubensweitergabe, der Tod und die Auferstehung Jesu Christi als Heilsereignis. Wenn Sie so wollen, ist das der Angelpunkt und der Sinn von christlicher Gemeinschaft. Zweitens sagt Jesus, dass allen Völkern in seinem Namen verkündet werden wird, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Das ist, wenn Sie so wollen, die Perspektive der christlichen Botschaft. Das Hinausgehen, das Hinaustragen, dass diese Gemeinschaft nicht in sich geschlossen sein kann, sondern so, wie sich Gott eben in Christus und dann auch im Geist den Menschen mitteilt, auch die gute und frohe Botschaft durch Menschen weitergetragen wird. Drittens nennt Jesus die Apostel Zeugen. Wir alle sind in diesem Sinne Zeugen. Und so kann man sagen, ist dies so etwas wie unsere Identität. Es ist die Identität jener, die die Gemeinschaft Jesu Christi bilden. Zeugen. Viertens fordert Jesus die Jünger auf, in der schützenden Stadt Jerusalem zu bleiben und erst dann zur Verkündigung zu gehen, wenn die Kraft aus der Höhe, also der Heilige Geist, sie erfüllt im Pfingstereignis. Wenn Sie so wollen, ist das Pfingstereignis die Geburtsstunde der Kirche und das verheißene Geschenk eine Art Versicherung für die, die Zeugen sind, dass sie auch echte Zeugen sind. Und schließlich fünftens tun dies die Jünger so, sie gehen nach Jerusalem zurück und bleiben im Tempel, wo sie Gott preisen. Die erste Aufgabe, so sagt es Jesus ja auch in seinem Liebesgebot, ist Gott zu lieben, zu preisen, zu loben von ganzem Herzen. Sie tun das und warten auf die Herabkunft des Geistes. Für unsere kirchliche und christliche Gemeinschaft heute lassen sich meines Erachtens sicher drei konkrete Dinge ableiten. Erstens, wissen wir, welches unsere Grundbotschaft ist. Diese Grundbotschaft nennen Fachleute übrigens Urkerygma, also die Urverkündigung. Jesus hat nach dem Plan Gottes gelitten und ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er ist aber am dritten Tage auferstanden und hat uns den Geist gesandt. So etwa kann man dieses Urkerygma zusammenfassen. Wir wissen, was unsere Grundbotschaft ist. Zweitens, durch unseren Glauben sind wir Zeugen, und zwar genau für diese Urbotschaft. Unser Glaube gründet nicht in einem Märchen oder in einem Mythos, sondern in einer konkreten und wahren Person und im Zeugnis seiner Apostel, im Zeugnis der Apostel Christi. Und wir werden ebenfalls zu Zeugen genau für diese Urbotschaft, wenn wir uns durch den Geist Gottes erfüllen lassen. Und drittens, so wie die Jünger erst nach dem Pfingstfest in alle Welt hinausgehen sollen und Jerusalem verlassen werden, um allen Völkern das Evangelium zu verkünden, so sollen auch wir erst dann zu verkündern werden, wenn wir mit dem Geist erfüllt sind. Denn er ist es, der die Herzen weit und offen macht, voller Hoffnung, der uns ins Verstehen, Lieben und Erkennen führt und letztlich eben auch in die Wahrheit und uns so im Bekenntnis des Glaubens eint. Ich glaube, diese drei Dinge kann man einmal ganz konkret für uns herausschälen. Die kirchliche Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Gläubigen, sollte also im Heiligen Geist gestärkt sein. weil sie dann eins ist mit Gott und in Gott und weil sie dann eins ist untereinander, also unter den Mitgliedern. Ohne diesen Geist würde die kirchliche Gemeinschaft zu einer prätentiösen Machtinstitution, zu einem Machtapparat, der seine irdischen Interessen verfolgt. Wie sehr dieser Geist aber im Glauben und im Leben mit Gott und in Gott eint, das habe ich in Rom einmal erfahren, als ich einen Kollegen kennengelernt habe, den während dem Studium, mit dem ich heute noch verbunden bin, aus Kamerun, und wie wir so die ersten Male zusammensaßen und diskutierten und wie wir eigentlich darüber staunten, wie er aus einer ganz anderen Kultur, ich aus einer ganz anderen Kultur, er aus Afrika, ich aus der Schweiz, einer anderen Sprache, in einer anderen Sprache, in der wir uns unterhalten haben, uns dennoch so wirklich riesig verstanden haben und uns einfach gefreut haben darüber, dass wir für unseren Glauben unser Studium machen durften und uns in diesem Geist Gottes treffen konnten. Das war eine ganz wunderbare Erfahrung. So vereint der Geist Gottes in der Liebe und in der Wahrheit Menschen aus allen Rassen, allen Sprachen, Kulturen und sogar aller Religionen, wenn sie denn offen sind für den Geist Gottes. Ignatius Hatzim spricht in einer kurzen Meditation diese lebensnotwendige Wirkung des Geistes für die Gemeinschaft der Gläubigen an. Mit seinen Gedanken möchte ich unsere Betrachtungen zum zweiten Teil dieses Themas schließen. Diese Betrachtungen scheinen mir doch sehr wichtig zu sein, weil es genau darum geht, dass der Geist Gottes letztlich die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen zu dem macht, was sie auch sein sollte. Er sagt, ich zitiere, ohne den Heiligen Geist ist Gott fern. Christus bleibt in der Vergangenheit. Das Evangelium ist toter Buchstabe. Die Kirche eine bloße Organisation, die Autorität eine Herrschaft, die Mission eine Propaganda, der Kult eine Beschwörung und das christliche Handeln eine Sklavenmoral. Aber in ihm ist der auferstandene Christus gegenwärtig. Das Evangelium ist Lebenskraft. Die Kirche bedeutet trinitarische Gemeinschaft. Die Autorität ist ein befreiender Dienst. Die Mission ein Pfingsten. Die Liturgie Gedenken und Vorausnahme und das menschliche Handeln ist vergöttlicht. Mit diesen Gedanken möchte ich Sie einen Moment Ihren eigenen Überlegungen überlassen.
Sie hören die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Doris Frei und heute sind wir im Gespräch mit Pfarrer Dr. Aniel Rickenmann aus Oberdorf in der Schweiz zum Thema der Heilige Geist als Stifter von Gemeinschaft. In einem ersten Teil haben wir die Grundlegung von Gemeinschaft in einer geistlichen Wirklichkeit betrachtet und sind dann in einem zweiten Teil übergegangen in das Urbild der christlichen Gemeinschaft. Das Urbild der christlichen Gemeinschaft, dass nämlich Gemeinschaft nicht Selbstzweck ist, sondern immer hinausgeht und dass die christliche Gemeinschaft eine Grundbotschaft hat, welche das Leiden und Sterben und die Auferstehung Jesu Christi ist. Um dies zu verkünden, bedürfen wir aber des Heiligen Geistes, der eben uns zu seinen Zeugen macht. Wir kommen nun zum dritten Teil der Ausführungen.
Ja, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, hier geht es um den Aufbau der Gemeinschaft und die Früchte des Geistes. Man kann sich ja jetzt fragen, ja gut, es ist alles gut und recht, aber wie soll so etwas dann ganz konkret aussehen? Wie kann diese Gemeinschaft, die in Gott gegründet ist und die ausgesendet ist, wie soll die dann aufgebaut werden und wie konstituiert sie sich auch unter den Menschen? Nun, Paulus bringt im Galaterbrief Kapitel 5, Verse 13 bis 24 ein wunderbares Resümee, eine Zusammenfassung der Früchte des Geistes, die letztlich wirklich zum Aufbau von Gemeinschaft beitragen. Ich möchte Ihnen diesen Abschnitt aus dem 5. Kapitel des Galaterbriefes vorlesen. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt. Ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, so dass ihr von euch aus das nicht das Gute tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesem Widerspruch ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Soweit also dieser Ausschnitt aus dem Galaterbrief. Wir haben am Anfang von der göttlichen Grundlegung von Gemeinschaft der Gläubigen gehört, dann auch von der Rolle des Geistes und vom Urbild der christlichen Gemeinschaft in der Begegnung der Jünger mit dem Auferstandenen und der Sendung des Geistes über diese Urgemeinschaft. Nun aber stellt sich doch wohl dem einen oder anderen die Frage, wie sieht denn das heute konkret in unseren kirchlichen und christlichen Gemeinschaften aus? In unseren Pfarreien, Dekanaten, Ordensgemeinschaften, Diözesen? Wie sieht ein so geistgeführtes Leben denn wirklich aus? Was Paulus im eben gehörten Ausschnitt aus dem Galaterbrief sagt, scheint mir hierzu ganz wesentlich. Christliche Gemeinschaft muss sich immer wieder um die Unterscheidung der Geister bemühen. Der heilige Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, macht die Unterscheidung der Geister zu Recht zu einem zentralen Thema seiner Spiritualität, auf dem Weg, mit Christus eins zu werden oder eben selber immer christusförmiger zu werden. Also die Unterscheidung eines guten und schlechten Geistes. Warum ist dies aber gerade auch heute sehr wichtig? Nun, wir leben in einer Zeit des Umbruchs, in einer Zeit, in der wir angeblich stark befreit werden von Altlasten, von Konventionen, von Formen, von Vorschriften und auch manchen Ängstlichkeiten. Aber wir müssen aufpassen, dass wir in dieser Befreiung von sogenannten Altlasten nicht auch in neue Unfreiheiten gleiten, in Versklavungen, die uns letztlich in uns selber kreisen lassen. Nun, eine Befreiung ist soweit in Ordnung, als sie den Einzelnen, die Einzelne, in eine wirkliche Freiheit und Offenheit führt, die es braucht, um mit Christus und mit Gott vereint zu sein. und den Heiligen Geisten im Herzen zu empfangen. So sagt es ja auch Paulus, Gott hat uns zur Freiheit berufen. Paulus aber meint ebenso, missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief für die Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Die christliche Freiheit beruft den Menschen nicht in den Egoismus, in einen ungebremsten Individualismus auf Kosten der Gemeinschaft, sondern möchte aufgrund der inneren Freiheit einen Menschen gerade dazu befähigen, sich in Liebe für die Gemeinschaft einzusetzen. Umgekehrt soll dann die Gemeinschaft auch wieder sich für den Einzelnen oder die Einzelne einzusetzen. Es ist genau das, was wir in der kirchlichen Soziallehre Solidaritätsprinzip und Subsidiaritätsprinzip nennen. Oder wie wir Schweizer es sagen, einer für alle, alle für einen. Nur so kann eine Gemeinschaft über ihre egoistischen Selbstzwecke hinauswachsen. Denn jede Gemeinschaft hat ja schließlich auch ihre Eigendynamik. Es geht darum, dass auch die christliche Gemeinschaft über sich selber hinauswächst in jene Dimension, die wir Verkündigung und Mission nennen, die nicht mehr letztlich unser eigenes Ding ist, um es einmal so zu sagen, sondern letztlich das, was eben der Geist uns schenkt. Dazu braucht es aber die Unterscheidung der Geister, des guten, wahren und heiligen Geistes und des schlechten Geistes der Lüge und Unfreiheit, der uns oft eine vorgegaukelte Freiheit vorspielt. Paulus sagt, dass wir diese beiden Geister an ihren Wirkungen erkennen können. Die Kriterien also einer Unterscheidung wäre der Blick auf die Wirkung. Der schlechte Geist kann man erkennen an den Lastern und Übel, die er mit sich bringt. Paulus nennt sie Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, Götzenanbetung, magische Praktik, Feindschaft, Streit, Rivalität, Entschuldigung, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeiten, Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht. All diese Dinge, sagt Paulus, führen den Menschen in die Unfreiheit, in die Versklavung an sich selbst und verhindern Gemeinschaft. Paulus nennt nun aber den guten Geist mit seinen Früchten, die Früchte, die eben die Gemeinschaft aufbauen und Einheit stiften. Die Früchte des guten Geistes sind nach Paulus folgende. Da ist zuerst die Liebe. Die Liebe ist natürlich ein Abbild von Gottes Wesen und das beste Medikament gegen die Bitterkeit. Dann ist da die Freude. Ich denke, dass der Humor und die innere Heiterkeit ein Elixier des Glücks ist und die Mediziner sagen ja auch, dass heitere Menschen länger gesund sind. Da ist der Friede nach Paulus. Wer ist nicht begeistert von Menschen, von denen man spürt, dass sie zufrieden sind, dass sie ein inneres und ein äußeres Glück verspüren und verströmen? Paulus nennt auch die Geduld. Ich würde sagen, die Geduld ist doch eine Frucht der geistgeleiteten Barmherzigkeit, dass man mal geduldig ist, obwohl man vielleicht Grund hätte, ungeduldig zu sein. Das großzügig und großherzig. Paulus nennt auch die Freundlichkeit. Mir fällt das immer wieder auf, dass Menschen, die humorvoll und freundlich sind, andere Menschen um sich herum versammeln können. Andere Menschen, die hingegen Kühlschränke sind, die bleiben sehr oft allein. Freundliche und heitere Menschen ziehen andere an. Paulus nennt auch die Güte. Es ist die fleischgewordene, tätige Liebe, die Nächstenliebe, eben einer für alle, alle für einen. Ebenso nennt Paulus die Treue, zu jemandem halten, auch in schwierigen Tagen, wenn es mich etwas kostet. Denken Sie an die Ehegelübde, die nicht immer einfach sind heute, oder auch die Treue zu einem priesterlichen Lebensstil. Da ist auch die Bescheidenheit, die sicher etwas mit der Demut zu tun hat, Humilitas, zu wissen, dass wir eben nur Menschen sind, aber Menschen, die in Gemeinschaft mit Gott leben. Und schließlich nennt Paulus auch die Selbstbeherrschung. Vielleicht kennen Sie solche Menschen, das ist wirklich schrecklich, mit ihnen umzugehen, die immer das Alleroberste als Alleroberstes immer gerade alles sofort wieder ausspucken, was sie an Mut in sich tragen. Das ist etwas sehr Unangenehmes, mit solchen Menschen verhandeln und zu leben. Nun, so sagt Paulus, wer so lebt, der lebt aus dem Geist Gottes. Und wer so lebt, in dessen Nähe, behaupte ich, ist es uns wohl und da kann Gemeinschaft wachsen. Erlauben Sie mir hier noch ein kritisches Wort. Ich habe mich immer wieder gefragt, woran liegt es, dass unsere kirchliche Gemeinschaft so viel Mühe hat in unserer Gesellschaft, die doch eigentlich genau diese innere Verbundenheit, diese Gemeinschaft der Güte, der Freundschaft, der Liebe, des Friedens und so weiter bräuchte. Ich frage mich etwas, ob das nicht zu tun hat mit der vernachlässigten Unterscheidung der Geister. Mancher irregeleiteter Seelsorge, die vielleicht in der Lehre und auch in der Lebensführung nicht klar sind, aber nicht nur Seelsorge, sondern auch Gläubiger, mit dem Stolz und dem Hochmut, dass wir vielleicht die Mündigkeit damit verwechseln, dass wir uns sagen, ja, ich muss mir doch von niemandem etwas sagen lassen, oder doch, ich muss mir auch als Pfarrer das Evangelium sagen lassen. Vielleicht auch manchmal die Tendenz von Besserwisserei und Verdächtigungen, manchmal auch im Namen der Rechtgläubigkeit, die Parteiungen, die es auch gibt in unserer Kirche, dass man andere sofort heretisch verurteilt oder auch von der anderen Seite Menschen, die die Tradition lieben, sofort mit Enge verbinden und so weiter. Ich frage mich, ob das nicht damit zu tun hat, dass wir die Unterscheidung der Geister zu wenig pflegen. Nun, ich frage mich, und damit komme ich langsam zum Ende, was kann uns hier abhelfen? Ich möchte Ihnen ein paar Vorschläge machen, zum Schluss eben konstruktiv. Ich glaube, eine Hilfe ist sicher die Bitte, die persönliche Bitte um die Führung durch den Geist, indem ich etwa die Pfingstsequenz bete, vielleicht einmal eine Novene pflege und auch indem ich ein persönliches Gebet zum Heiligen Geist, an den Heiligen Geist richte, mit einer Bitte oder mit einem Dank und mich wirklich eben in die Gegenwart Gottes einklinke. Das zweite ist die persönliche Offenheit für den Geist Gottes, indem ich mich einfach jeden Tag wieder dafür auch öffne. Ein anderes Element kann sein, dass wenn ich bei Angst, Ängstlichkeit und Niedergeschlagenheit mich daran erinnere, dass der Geist weht, wo er will und er deswegen auch bei mir wehen kann und mich eben mit Freude und Heiterkeit erfüllen kann. Ein weiteres Element kann das Uneinnützige für andere Dasein bedeuten, indem ich einfach einmal wieder mit jemandem rede, der mir jetzt vielleicht nicht so nahe liegt, dem ich an einem passenden Ort ein Zeugnis für meinen Glauben abgebe oder indem ich ein gutes Werk tue, zum Beispiel einen Kranken besuche oder so etwas. Schließlich ein weiteres Element, die Freundschaft pflegen mit Gott und den Menschen. Freundliche Menschen, ich sage es noch einmal, die sammeln um sich andere und weitere Menschen, die sind verbunden mit ihnen, sich bemühen, ein freundliches Auftreten zu haben. Und das Letzte, was ich Ihnen anraten würde, es ist der Humor. Eine wirkliche innere Heiterkeit. Ich glaube, es gibt bei Ihnen in Deutschland einen Orden wieder den tierischen Ernst. Und ich würde sagen, wir müssten einmal einen Orden wieder den kirchlichen Ernst erfinden. Ich meine damit nicht Folgendes, dass wir unseren Glauben nicht ernst nehmen. Das ist absolut wichtig, das ist klar. Aber ich meine dieses miefige und griesgrämige Getue mancher Menschen, die in der Kirche mitarbeiten, dass wir vielmehr auch ein bisschen die vom Geist geführte Lockerheit in uns spüren dürfen, in einer tiefen Verbundenheit im Glauben. Diese kleinen Elemente möchte ich Ihnen zum Schluss mitgeben und wünsche Ihnen von Herzen, dass Ihnen Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft und kirchliche Gemeinschaft in Ihrem täglichen Leben auch immer wieder gelingen darf.
Vielen Dank für die Ausführungen Ihnen, Pfarrer Dr. Aniel Rickenmann. Der Heilige Geist als Stifter von Gemeinschaft, das ist heute unser Thema mit Pfarrer Dr. Aniel Rickenmann in der Spiritualitätssendung. Und nun hat uns eine erste Hörerin erreicht, Frau Wenzel aus Köln. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pater Rickenwald.
Ja, grüß Gott.
Ja, also ich muss Ihnen auch aus dem Herzen sagen, wir müssen viel mehr fröhlicher aussehen, ja? Ja, wir müssen den Glauben ausstrahlen, ja?
Ich glaube, da haben Sie in Köln ja gute Gelegenheit mit dem Karneval, gell?
Ja, im Karneval auch, ja. Aber wir waren jetzt am Montag mit der Pfingstgemeinschaft, ja?
Ja.
In der Kirche, also 3 Stunden, also wunderbar. Und da waren dann auch Menschen, die das noch nie erlebt hatten. Mhm. Und sie waren voller Freude, ja?
Toll.
Und wir sind auf uns zugegangen und wir haben erzählt. Und dann habe ich gesagt, kommt doch noch mal wieder nach Köln. Ne? Und ich sage, wir Christen müssen wirklich mehr ausstrahlen, ja?
Mhm. Mhm. Ja, ich glaube das auch. Ja. Einfach auch die Freude.
Die Freude.
Ja.
Wir können die Menschen, wenn wir sagen, sie sind ja unwissend. Viele wissen noch nichts vom Glauben.
Ja.
Aber wenn wir dann auf sie zugehen und dann wir sind ein Ehepaar hier, wir sind ja schon lange verheiratet und dann sagen die immer, warum seid ihr so? Ja. Ich sag ja, erstens mal, weil wir glauben und weil wir die Sonne im Herzen haben.
Genau. Gut,
und die lassen wir raus.
Man kann natürlich nicht jeden Tag gleich gut drauf sein.
Nein,
das,
ich bin auch mal traurig.
Das glaube ich, versteht jeder. Aber ich glaube, dieses alte Sprichwort, man fängt Fliegen eher mit einem Glas Honig als mit Essig, ich glaube, das ist schon wahr.
Ja, und es sollte dann auch eine authentische Freude sein, weil alles andere merken ja die anderen dann auch.
Ja.
Aber
ja,
auf jeden Fall, vielen Dank, Frau Wenzel, für das Zeugnis.
Ja.
Alles Gute.
Alles Gute.
Ihnen auch.
Ja,
wiederhören.
Gottes Segen aus Köln.
Wiederhören.
Danke.
Ja, und von Köln geht's nun in die Schweiz. Grüß Gott, da hat uns Frau Rita erreicht.
Ja, guten Tag, Herr Pfarrer Rickenmann und Frau Frey. Ich habe Ihre Sendung jetzt auch angehört und habe mich sehr gefreut. Was mir dazu noch in den Sinn kam, dass auch Therese von Avila, ich habe 2 Bücher von ihr gelesen und sie hat auch sehr für Humor und das hat mir auch immer so gut getan, dass man also auch so Heilige sich nehmen soll und auch, glaube ich, Thomas Morus, weil ich weiß nicht, spreche ich es richtig aus, Morbus oder Morbus?
Ja,
war
schon
recht. Auch jemand sehr Humorvolles. Bin ich da richtig?
Sie sind hundertprozentig richtig. Es gibt ja auch den Spaßvogel Gottes.
Den Philipp Neri.
Den heiligen Philipp Neri, nicht?
Genau.
Die Heiligen konnten ja also ganz spezielle Dinge machen. Philipp Neri ist ja ins Konklave, das Konsistorium gegangen, die Versammlung der Kardinäle, wo er das Kardinalsbirett empfangen sollte, also den Kardinalshut, hat ihn genommen und hat vor der versammelten Gesellschaft der Kardinäle angefangen, damit Fußball zu spielen, hat den Hut in die Hand genommen und hat gesagt, Filippo, dieser Hut steht dir nicht, und ist gegangen. Das können nur Heilige.
Ja. Und oft ist es wahrscheinlich auch so, zu seiner Zeit fanden es die Leute nicht ganz so witzig. Also das ist auch, dass man im Nachhinein dann doch viel über vieles lachen kann und vielleicht nicht alles gleich im Moment so ernst nehmen sollte. Gut, vielen Dank, Frau Rita.
Ja,
dann herzlichen Dank.
Liebe Grüße in die Schweiz. Dann wiederhören.
Ja, wiederhören.
Gut auch für euch.
Segen es Gott. Ja, Herr Pfarrer Rickenmann, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Beten wir am Ende, dass wir es immer mehr schaffen, auch Zeugen für diese Gemeinschaft zu sein, die wirklich im Heiligen Geist gestiftet ist, nicht zuletzt durch unsere Art, die auch ein wenig freundlich und humorvoll durchaus sein darf. Mir ist spontan auch ein Satz von Ringelnatz in den Sinn gekommen, der einmal gesagt hat, Humor ist der Knopf, der verhindert, dass der Kragen platzt. Das würde uns vielleicht auch hin und wieder gut tun. Gut, liebe Zuhörer, Sie können gerne einen CD-Mitschnitt von der Sendung bestellen beim CD-Dienst 08323 96 75120. Oder auf unserer Homepage gibt es ab heute Abend die Sendung zum Herunterladen. Oder Sie haben vielleicht schon unser Podcast-Angebot abonniert, dann wird Ihnen die Sendung auf Ihren PC ganz automatisch zugestellt. Herr Pfarrer Rickenmann, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Wir bitten Sie jetzt am Ende der Sendung noch um ein kurzes Gebet und Ihren priesterlichen Segen.
Gerne. Eine Schale will ich sein für den Heiligen Geist. Eine Schale will ich sein, empfänglich für Gedanken des Friedens. Meine leeren Hände will ich hinhalten, offen für die Fülle des Lebens. Mein Herz will ich öffnen, bereit für die Kraft der Liebe. Gute Erde will ich sein, gelockert für den Samen der Gerechtigkeit. Ein Flussbett will ich sein, empfänglich für das Wasser der Güte. Dazu segne uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Doris Frey.